Nordlicht macht uns wieder Mut.
Gegen gerade,
hier gehören wir hin. Jeder Take wie ein neuer Beginn.
Lars Konnetka kommt und unsere erste Podcast-Folge danach hieß Schockverliebt. Denn Lars befreit uns mit einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf aus dem Trauertal der Tränen und küsst uns so ein bisschen wieder wach. Aber bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, einmal ganz von vorne, weil Lars Konnetka ist neu auf der Bühne Profifußball-Cheftrainer. Er kommt mit einem Trainerprofil, das ihr bei GSN sehr klar umrissen habt. Strukturtrainer heißt das proaktiv mit eingebautem Plan B. Da macht sich ja schon ein leiser Kontrast, auch in der Datenbeschreibung sichtbar. In zwei Sätzen kannst du das zusammenfassen, vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, ohne tiefes Taktikwissen. Was sind da die entscheidenden Unterschiede zwischen dem Backhaus-Fußball und dem Konnetka-Fußball, von dem er Randnotiz offenbar gesagt hat, dass er möchte Braunschweig-Fußball sagen. Also Backhaus-Fußball versus Braunschweig-Fußball. Woran erkennt das auch der durchschnittliche Stadiongänger?
Okay, das spricht erstmal für Lars Konnetka und seine bescheidene Art. Ja, eigentlich eine schöne Sache, finde ich. Habe ich bisher nicht gehört, aber es ist eine schöne Sache. Generell muss man sagen, wo sind die Unterschiede? Erstmal, du hast eine andere Grundordnung. Du hast Backhaus immer in Dreier- oder Fünferkette gehabt, defensiv. Und du hast Konnetka, der mit der Viererkette agiert. Bei der Backhaus immer gesagt hat, mit dem Kader kann er das nicht. Ja, so Lars Konnetka kommt und macht es ab Spiel 1, ja, mit der Viererkette. Ja, das ist mal der erste Unterschied, den auch garantiert Laien oder der normale Stadiongänger festgestellt hat, ja, dass es da eben Unterschiede gibt. Und generell von der Grundidee, wenn wir es mal ganz vereinfacht zusammenfassen, war der Backhaus-Fußball immer über Wucht, über Zweikämpfe, über Ballgewinne, über Umschaltspiel definiert. Ja, während der Konnetka-Fußball mehr Struktur, mehr Kontrolle, mehr Passwinkel, bessere Abstände und eingespieltere Mechanismen an den Tag legt. Das sind so die großen Unterschiede in der Spielweise der beiden Trainer. Ja, generell Backhaus, der Backhaus-Fußball, viele direkte Aktionen, viele zweite Bälle, viel Arbeit gegen den Ball und bei Konnetka einfach klarere Staffelung der einzelnen Ketten, ja, geordneteres Vorrücken, ein geordneteres Anlaufen, geordneteres Pressing. Man merkt einfach, es ist definitiv mehr Struktur im Spiel, als es vorher war, ja.
Ja, also ich mich eher als profane Stadiongängerin kategorisieren würde, hatte insgesamt den Eindruck, die Mannschaft spielt effizienter und bekommt dadurch ironischerweise die Energie, die ihr unter Backhaus für genau diese Spielidee gefehlt hat. Ist das richtig oder ist das nicht richtig?
Das sollte man denken, tatsächlich, ja. In der Wahrnehmung. Und das ging mir am Anfang tatsächlich auch so. Wenn man aber wirklich in die reinen Daten anschaut und nimmt die 25 Spiele unter Backhaus und die 9 Spiele unter Konnetka, da gibt es dann zum Teil schon Daten, die einen so ein bisschen daran zweifeln lassen. Ja, also nehmen wir allein mal die Tore pro Spiel. Ja, du hast unter Backhaus 1,12 Tore pro Partie erzielt, unter Konnetka nur 0,89. Ja, also ist schon mal zurückgegangen. Schaust du dir die Expected Goals an, als sehr, sehr guten Leistungsparameter unter Backhaus bei 1,32 pro Partie, bei Konnetka nur bei 1,13. Ja, auch da kein Riesenunterschied. Aber ein Unterschied am Ende, ja. So, dann schaust du dir die Expected Goals Differenz an, was für mich so immer der allererste Wert ist, auf den ich schaue bei Teams, war der bei Backhaus in Summe bei minus 0,19 pro Partie, bei Konnetka bei minus 0,54. Ja, also man merkt, es sind schon Unterschiede. Ballbesitz ist in etwa gleich geblieben, Strafraumkontakte in etwa gleich geblieben. Was man Konnetka zugute halten muss, und das passt wieder zur Struktur und zur Verbindung ins Spiel, dass du mehr Schnittstellenpässe hast, dass du mehr Verbindungsaktionen im Mittelfeld hast. Das ist tatsächlich deutlich angestiegen. Da haben sich die Werte fast verdoppelt überall. Dass du auch defensiv ein Ticken stabiler gestanden bist, was Gegentore aus Positionsangriffen beispielsweise angeht. Also Positionsangriffe heißt in dem Fall aus dem freien Spiel heraus. Ja, da war man bei Backhaus bei einem Tor pro Partie oder einem Gegentor, bei Konecka nur bei 0,44. Also die Viererkette hat definitiv mehr Struktur bekommen und besseres Timing, bessere Abstände. Ja, aber generell, was die Offensive angeht, bin ich bei dir. Man hat sich dazu verleiten lassen, das anders wahrzunehmen tatsächlich.
Ja, ja, interessant.
Kleine Zwischenbemerkung von mir, das finde ich ganz spannend, was du sagst, dass die Viererkette zur Stabilisation beigetragen hat, weil genau das hat Backhaus ja behauptet, das kann nicht passieren. Die Dreierkette sei das Einzige, was dem Team noch überhaupt Halt und Stabilität geben würde. Das einfach so in den Raum gestellt, das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass das Gegenteil bewiesen wurde.
Ja, jetzt kannst du sagen, jetzt kannst du tatsächlich mit Taktik Basics anfangen. Und da ist es tatsächlich so, dass du in der Viererkette, wenn man es mal jetzt losgelöst von Eintracht Braunschweig, ja, du kannst den Spielern klarer vermitteln, was sie für eine Aufgabe haben. Und du hast in Summe einen Spieler weniger, der erstens einen Fehler verursachen kann, also sprich, der den Abstand nicht einhält, der es abseits eventuell aufhebt. Also du kannst dich auch besser absprechen im Teamverbund. Und es macht es eigentlich einfacher, mit einer gut strukturierten Viererkette besser zu verteidigen als mit einer Fünferkette oder respektive Dreierkette. Ja.
Was glaubst du, nochmal nachgehakt, spekulativ, könnte Backhaus bewogen haben zu dieser Aussage? War er davon überzeugt oder wusste er einfach nicht, wie trainiere ich jetzt eine Viererkette? Also war das zu spät für ihn?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Wenn man jetzt hört, so wie ihr sagt, auch aus dem Umfeld, dass er mit den Winterneuzugängen auch nicht so ganz zufrieden war, dann könnte man es sogar als Ausrede deuten am Ende, ja, und sagen, okay, ihr habt mir da was hingestellt und ich soll jetzt irgendwie was machen, aber das funktioniert halt hinten und vorne mit dem Spielermaterial nicht, was ihr mir da hingestellt habt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Generell, wir haben da mal eine Einschätzung getroffen, bevor Backhaus gekommen ist zu Eintracht Braunschweig, und haben da rückwirkend auch auf seine anderen Stationen geschaut, in Aachen etc. Und er ist halt einfach nicht der große Taktiker. Das muss man ganz klar sagen. Das zieht durch seine Station. Er kommt über die Emotionalität, über Wucht, über Kampf, so wie er auch als Typ letztendlich ist, ja, aber hat nicht die feine Klinge, wie sie Konecka hat am Ende, ja.
Ja, interessant. Und spiegelt auch wieder, weshalb halt der Blick auf die Daten so relevant ist. Wenn sogar du sagst, dein Gefühl, da würdest du mir zustimmen und die Daten sagen aber, da drückt dich der Blick, dann umso relevanter, sich da ab und zu neutralisieren. Ja, wir waren bei Konecka, der ja wirklich vor einer großen Aufgabe steht. Das Umfeld ist unzufrieden, Chaos, es ist sowohl Erleichterung über die Entlassung des Trainers da, als auch irgendwie eine Unzufriedenheit darüber, dass man schon wieder in dieser ganzen Sache steckt. Und du hattest vorhin gesagt, ein Trainer braucht Zeit. Du musst einem Trainer die Zeit geben, um etwas aufbauen zu können, um etwas entwickeln zu können. Deswegen das Votum eigentlich für den Trainerwechsel im Winter, wenn man das schon so vollziehen möchte. Nun wird Konecka aber später ins Amt gesetzt. Wie schwer war das kannst du das messen, wie schwer das aus Datensicht war, einer frisch zusammengewürfelten Mannschaft? Wir haben eben gerade die Transfers nochmal aufgezählt, innerhalb von 5 Wochen. Beziehungsweise weniger, 5 Wochen bis Saisonende, eine neue Spielidee zu vermitteln, beziehungsweise kann man bei Konecka-Spielen schon eine Tendenz ablesen? Oder ist das alles noch Rauschen und noch nicht richtig quantifizierbar?
Man muss ehrlich sein, es ist noch viel Rauschen tatsächlich. Ja? Dafür ist einfach das hat gar nichts mit Lars Konecka und seiner Qualität als Trainer zu tun, sondern dafür ist einfach dieser Zeitraum zu knapp. Und die Situation zu brenzlig, in der du agierst am Ende. Ja, was er, glaube ich, geschafft hat, ist, der Mannschaft nochmal Selbstbewusstsein einzuhauchen. Ja, ich habe gehört, dass er viele Einzelgespräche wohl geführt hat mit den Spielern. Das hat wohl sicher dazu beigetragen. Und so wie ich es mir vorstellen könnte, wird er mit den Spielern an seinen Basics gearbeitet haben. Ja, also wie sollen Kettenabstände sein? Wer generell hat das Sagen auf dem Platz? Ja, wer gibt die Kommandos? Wie verhalten wir uns im Pressing als Mannschaftsverbund? Ja, wie im Gegenpressing? Wie verteidigen wir die eigene Box? Das sind letztendlich alles so Basics, die du eigentlich in der Vorbereitung machst. Ja, die hatte er nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass man da extrem eben den Fokus draufgelegt hat, um da das maximal Mögliche rauszuholen. Denke aber auch, dass wenn er jetzt die Zeit bekommt und vielleicht einen eher auf ihn zugeschnitteneren Kader bekommt, dass man da durchaus die Spielidee von ihm noch sehr, sehr viel deutlicher sehen wird am Ende.
Ja, was mich da wirklich sehr interessiert hat in dieser aufgewühlten Woche, die ich gerade beschrieben habe. Bei euch erscheint Lars Konnetka mit einem Index von 67. Das passt natürlich wunderschön. 67,63. Das ist klar überdurchschnittlich. Und ich war so ein bisschen skeptisch, weil erste Cheftrainerposition, dann hat er, der ist eigentlich Journalist so und irgendwie dies gemacht und das gemacht und Videoanalyse und Freund von Ralf Rangnick, weiß ich nicht, ob das auch in die Datenbewertung mit reinspielt. Sorry. Wie funktioniert denn so eine Bewertung? Also der Typ ist jetzt neu. Wenn jemand keinen Cheftrainer-Track-Record hat, wie macht man das? Wie habt ihr das gemacht? Wie kommt diese Zahl zustande?
Ja, generell haben wir die 67 haben wir natürlich gewürfelt, ja.
Klar. Habe ich mir gedacht.
Ich dachte, die war gesetzt, als klar war, dass Lars bei uns Trainer wird.
Ja, genau, so ist es. Ja, nee, Quatsch. Generell ist es so, klar, er hat keinen Track-Record als Cheftrainer, er hat einen gewissen Track-Record als Co-Trainer. Jetzt muss man dazu sagen, dass er dieses Rangnick-Umfeld und Hoffenheim-Umfeld und RB Leipzig-Umfeld, dass sich das so ein bisschen überschneidet auch mit meinem eigenen Umfeld aus der Historie, und dementsprechend war es etwas einfacher an so, ich sag mal, Insider-Infos zu kommen, wie so die Spielidee ist, wie er so Fußball denkt, ja, und sowas fließt eben mit ein, ja, das muss man ganz klar sagen. Generell ist es so, du kannst bei Co-Trainern schon auch so eine gewisse Handschrift miterkennen, gerade auch wenn du einen Co-Trainer hast wie Konnetka, mit den Stationen, die er einfach hatte, ja, mit Rangnick, mit Guardiola, das ist halt das Who is Who des Fußballs, ja, aktuell. Und dementsprechend weißt du, dass da erstmal, auch wenn du ihn jetzt nicht kennen würdest, dass da kein Vollblinder auf der Bank sitzt, ja. Und dann ist eben viel über das Netzwerk gegangen, um zu schauen, okay, was hat er tatsächlich für einen Impact auf die Mannschaft, in dem Fall jetzt auch den österreichischen Kader. Und das haben wir alles mit einfließen lassen am Ende, und dann kam eben dieses Rating raus, ja. Was erstmal sagt, dass er auf jeden Fall fehl ist, ja. Die Mannschaft zu trainieren. Mhm. Was wir natürlich nicht vorhersagen können, ist nochmal dieser Sprung vom Co-Trainer zum Cheftrainer, ja, weil das nochmal eine andere Nummer ist, weil du eben einfach in einem anderen Fokus stehst und das wahrscheinlich jeder auch anders handelt, diesen Druck, ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, definitiv. Nee, ja? Also wie gesagt, 67 ist einfach das perfekte Ergebnis. Also wenn wir auf ein Zeichen gewartet haben, dann ist es ja wohl das.
Okay. Das war mir eben gar nicht bewusst, aber schön zu sehen, ja.
Nicht wahr? Ja. Ja, also du hattest gerade, und das finde ich total interessant, weil mir das auch durch den Kopf ging, dass halt in so einer Station und gerade in so einer Situation natürlich nicht nur die fachlichen Komponenten mit reinspielen, sondern auch, wie hältst du dem Druckstand, wie löst du das rhetorisch, wie beruhigst du das Umfeld, wenn es nochmal ein bisschen mehr Geduld braucht und niemand hat mehr Lust, Geduld zu haben. Aber ganz konkret sichtbar geht es natürlich um eine Spielidee oder einen Ansatz, Braunschweig-Fußball, name it. Und jetzt hatte die Eintracht unter Backhaus auf eine Dreierkette gesetzt. Wir haben eben gerade schon ausführlich gesprochen, viel Duell und Eroberungsspiel. Konnetka denkt dann in Richtung der Viererkette, Doppelsechs, Max Marie trifft Florian Flick, was ich total interessant fand, weil du eingangs gesagt hast, Florian Flick passt eigentlich gut zu der Idee von Heiner Backhaus. Aber so richtig verstanden hat man den Transfer erst unter Lars Konnetka in Kombination mit Max Marie. Total spannend, finde ich. Aber in diesem Aufeinandertreffen der Kader, Konnetkas Spielidee, gibt es da bestimmte Reibungspunkte, die du jetzt schon identifizierst? Gibt es Spieler, die klar profitieren? Habe ich vielleicht einen schon vorweggenommen? Oder welche, die eher nicht profitieren?
Ja, also du hast durchaus Spieler, die profitieren von Konetka und seiner Spielweise. Andy Hoti fällt mir beispielsweise ein, den ich für den besten Wintertransfer halte, den Benny Kessel getätigt hat. Glaube, wenn er, jetzt hat er sich, glaube ich, verletzt beim Kosovo in der Nationalmannschaft, aber wenn er Vorbereitung komplett mitmacht unter Konetka, glaube ich, ein sehr, sehr stabiler Innenverteidiger, der auch eine gewisse Härte mitbringt im Spiel, aber trotz allem auch eine gewisse Spielintelligenz, ein gewisses Aufbauspiel. Das ist auch genau das, was Konetka will von den Innenverteidigern. Also er, glaube ich, könnte durchaus profitieren, auch wie ein Elas, sehe ich auch so. Ja, auch der wird wahrscheinlich unter Konetka noch sich steigern können und auch profitieren können von der Spielweise. Wen haben wir noch? Generell Häuser, Tempelmann, Flick, solche Spieler sind gemacht für dieses 4-2-3-1, beziehungsweise auch 4-4-2, wie es Konetka spielen lassen will. Ich gehe stark davon aus, dass er dabei auch bleibt in der kommenden Saison. Auch das sind Spieler, die definitiv profitieren werden. Ich könnte mir vorstellen, in Sidi Sané mit einer kompletten Vorbereitung unter Konetka könnte auch durchaus profitieren, weil er Speed mitbringt, weil er eine gute Technik mitbringt. Da fehlt es am taktischen Verständnis, meiner Meinung nach, das ein oder andere Mal und in der Entscheidungsfindung. Aber das ist was man eben trainieren kann. Was ich auch glaube, dass beispielsweise auch ein Mijatovic mit einem geeigneten Partner allerdings, das muss ich dazu sagen, auch da vielleicht nochmal eine sehr, sehr viel wichtigere Rolle einnehmen kann, als das jetzt in der Rückrunde eingenommen hat. Ja, also das sind diese Spieler, die ich mir auf jeden Fall vorstellen kann. Schwierig wird es bei Leuten wie dem Dimichele Sanchez. Da sehe ich große Probleme. Ja, das ist nicht der Typ Außenverteidiger, der ins System Konetka passt. Also das wäre auch so eine der Positionen, wo ich sagen würde, okay, da müsste die Eintracht definitiv reagieren, ja, und einen anderen Kandidaten holen.
Woran machst du das fest bei dem Michele Sanchez?
Weil er auch da ist es so, er ist nicht stark genug im defensiven 1 gegen 1. Ja? Sprich, wenn du gerade mit einer Viererkette, also wir haben ja gesagt, es fehlt ja ein Mann weg, ne, aus der defensiven Kette. Dann muss der Außenverteidiger dementsprechend auch gut mitverteidigen, die richtigen Räume zustellen, gut antizipieren. Und da sehe ich einfach die Michele Sanchez schwierig, muss man einfach sagen. Wird zu oft überlaufen, trifft zu oft die falsche Entscheidung und ist auch meiner Meinung nach, was die progressive Spielweise nach vorne angeht, jetzt nicht der allergrößte Hauptgewinn, ehrlich gesagt. Da würde ich mir einen etwas kompletteren Außenverteidiger wünschen, ja, für Lars Konetka und seine Viererkette.
Ja, so oder so. Mit den Spielern für mich in Erinnerung vor allem Florian Flick und auch ja Kevin Ehlers auf jeden Fall. Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob du auch von meiner Vorliebe gehört hast für Lukas Frenkert. Da sehe ich natürlich eine kleine Konkurrenz zu deiner Hottie-Einschätzung. Aber wenn die Daten das sagen, dann akzeptiere ich das natürlich.
Auch Frenkert ist ja durchaus ein Kandidat, der auch Qualität mitbringt. Ne? So, du brauchst ja auch einen Kader, der gewisse Dinge auffangen kann. Und wenn du, sagen wir mal, zwei auf dieser Position hast, umso besser. Ja,
ja das stimmt. Also über viel Konkurrenzkampf, das war jetzt nicht die vorrangige Problematik der letzten Jahre. Das ist richtig. So oder so, die Saison ist gut ausgegangen. Komplettes Nervenfinale. Ich habe es nicht geschafft, das letzte Spiel komplett zu sehen. Ich habe versagt, ich musste rausgehen. Ich brauchte eine Pause. Wir haben 2-1 gegen Dresden gewonnen. Hoffmann hält einen Elfmeter gegen Kutschke, wieder die 67. Es war nämlich die 67. Minute. Und dann verlieren wir Gott sei Dank nur 0-1 auf Schalke. Und sichern den Klassenerhalt, aber auch nur, weil Fürth kein viertes Tor schießt. Ich habe kleine Fußnote davon gehört, dass die Fürther Spieler nicht darüber informiert waren, dass sie noch ein Tor brauchten. Eine Unsäglichkeit. Aber nicht, also, naja, egal. Auf jeden Fall die Frage, was ist Glück, was ist Können, wie viel Anteil hat denn Konetka an diesem Klassenerhalt? Wie viel war der Moment, wie viel war Hoffmann im Tor, wie viel war Glück, wie viel war unzureichende Kommunikation am Rohnhof?
Ja, ich glaube, gerade was so den letzten Spieltag angeht, da ist vieles positiv für die Eintracht zusammengelaufen. Ja, das mit Fürth höre ich jetzt auch zum ersten Mal, würde es aber erklären, ja, zumindest nur so ein bisschen. Sicherlich hat Lars Kornetka einen Anteil auch daran. Ja, der Punkteschnitt ist ein bisschen nach oben gegangen unter ihm im Vergleich zu Backhaus. Ja, nicht signifikant nach oben. Waren, glaube ich, unter Backhaus 1,04, unter Kornetka 1,22 Punkte pro Partie. Sei es wie es ist, er hatte auch nur 9 Spiele Zeit, ja, was zu handeln. Was man ihm anrechnen muss, er hat eine neue Struktur reingebracht, er hat eine andere Art der Ansprache rangebracht, auch eine andere Art der Kommunikation nach außen, ja, über PKs, ja, das definitiv. Was, glaube ich, zu einem bisschen Ruhe auch im Umfeld trotz allem, ja, oder dazu beigetragen hat, dass es ruhiger bleibt, ja, im Umfeld in dieser kritischen Phase. Also das würde ich ihm schon zugestehen. Generell muss man natürlich sagen, klar, Hoffmann hält den Elfmeter. Das ist ein signifikanter Punkt. Ne? Das ist immer das Was-wäre-wenn, ne? In dem Fall. Er hat ihn gehalten. Dementsprechend holst du 3 Punkte gegen Dresden, die dir am Ende dann irgendwie doch die Klasse halten. Und dann eben auch, dass du das führt eben genau diese 3 Tore am letzten Spieltag schießt. Das ist halt der Fußball am Ende. Und das ist das Zufall und das Glück, dass da vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen. Ja, und von daher ist man, glaube ich, aus Braunschweiger Sicht mit einem blauen Auge davongekommen und sollte alles dafür tun, dass es nicht mehr vorkommt, ja, in den nächsten Jahren. Ja, und dass man da vielleicht schon vorab das Ganze etwas entspannter sehen kann. Ja.
Du hattest ja über Lars geschrieben, Spielidee lebt stark von Disziplinen, Abständen, Kollektivverhalten. Wir gucken jetzt mal auf das, was so vor uns liegt, auf die kommende Saison. Hat Braunschweig schon die Spielertypen, die mental, taktisch in der Lage sind, das umzusetzen, was er will? Oder anders gefragt, wenn Lars Kornetka seinen Fußball wirklich so, wie er ihn vorhat, durchsetzen will und ohne vorgefertigten Kader, den er halt übernehmen musste, der eigentlich von anderen Trainer zusammengestellt worden ist. Wo muss der Kader im Sommer als erstes nachgeschärft werden? So, auf welche Positionen oder auf welche Spielertypen sind jetzt der wichtigste Hebel?
Also generell haben wir es ja schon angesprochen. Du hast natürlich durchaus Spielertypen, die du bringen kannst. Ja, wir haben Hotti genannt, wir haben Mehmet Aydin genannt, sollte er bleiben. Ja, letztendlich Lukas Frenkert, Tempelmann, Flick, Mijatovic, ja, all das sind Spieler, ein Ehlers, ja, Ron Torben Hoffmann im Tor, ja, alle Spieler, mit denen du da gut in die Runde starten kannst, ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es Schwachstellen oder beziehungsweise auch Wunschprofile von Lars Kornetka. Und wenn man sich das eben anschaut, dann habe ich die Linksverteidigerposition gesagt. Das ganz klar, ja, das hatten wir auch schon angesprochen, warum. Als höchste Priorität sehe ich tatsächlich, Max Marie hat eine gute Entwicklung genommen, sehe ihn aber offensiver. Ja, ich sehe ihn nicht unbedingt als den Partner neben Flick, sondern eigentlich jemanden, der noch einen Ticken offensiver spielen kann. Und dann bräuchte es aus Datensicht eigentlich tatsächlich diesen Typ Spielmacher auf der 6. Ja, also jemand, der pressingresistent ist, der ein gutes Auge hat, der einen sauberen ersten Kontakt hat, ja, der dirigieren kann, mit Flick daneben als, ich sag mal, dem körperlich präsenteren Sechser, ja, oder den Abräumer, nennen wir es so, ja, der die Drecksarbeit quasi verrichtet. Aber wenn ich Eintracht Braunschweig wäre, wäre das die Position, das Profil, nachdem ich als erstes schauen würde, tatsächlich. Also ein Spielmacher auf der 6, definitiv. Der als Verbindung zu einem Tempelmann vorne dran, zu einem Häuser vorne dran, zu einem Max Marie vorne dran eben agieren kann. Also das hätte Prio 1 anhand unserer Daten. Prio 2, der genannte Außenverteidiger auf links. Prio 3, ein abschlussstarker, torgefährlicher Stürmer. Ich glaube, den brauchst du trotz allem auch zwingend, weil du ja, ich glaube, Mehmet Aydin war der beste Torschütze mit glaube ich, 5 Treffern. Das sagt vieles, ja, über die Offensive von Eintracht Braunschweig in der abgelaufenen Saison. Und das hat ja, glaube ich, auch Benny Kessel erkannt, meine ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, dass man da auf der Suche ist. Und klar kannst du dir keinen Stürmer kaufen, der 15 Tore garantiert. Zumindest mal, wenn du jetzt in Deutschland, Österreich und sonst wo schaust, musst du vielleicht einen Ticken weiter schauen. Kleinere Märkte. Aber da muss dann die Scouting-Abteilung dementsprechend ihre Arbeit leisten.
Ja, beantwortet auch meine Frage. Ich war immer ein bisschen am Überlegen, liegt die Torflaute eher an den Stürmern, dass die keine Tore schießen, oder eher daran, dass die auch nichts Verwertbares nach vorne bekommen? Scheint eine Kombination aus beiden gewesen zu sein, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, genau. Das trifft es eigentlich zu 100%. Ja, das ist wirklich dieser Mix aus beidem. Aber wie gesagt, du hast mit Konecka jetzt Struktur, auch im Offensivspiel, im Vertikalspiel ist es anders, ist ein anderer Aufbau. Also unter Backhaus ist weniger Chaos, ja, weniger direkte Bälle, sondern schon, wie gesagt, ein bisschen strukturierter, auch ein bisschen langsamer, was das Aufbauspiel angeht. Aber durchdachter am Ende. So, dadurch kannst du deine Außen und deine Kreativspieler besser in Szene setzen, die wiederum die letzte Linie dann deine Stürmer wiederum besser in Szene setzen können. Und wenn du eben neben einem Typen wie Mijatovic vielleicht noch eine 1,90 Kante hast, die ja kopfballstark ist, wirklich auch in diese torgefährlichen Räume in der Box geht, dann kann ich mir vorstellen, dass man da durchaus gefährlicher ist, als man es jetzt in der abgelaufenen Saison war.
Je nachdem, was jetzt im Sommer passiert, wenn wir mal so die ersten, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Spiele mal abwarten, woran können unsere Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer erkennen, ob ein Braunschweig-Fußball, um ein anderes Wort aufzugreifen, tatsächlich greift? Also woran können wir das ablesen? Gibt es da konkrete Kennzahlen, die du uns mitgeben kannst, wo du sagst, da achtet mal drauf? Und wenn das so und so eintrifft, dann macht ihr den Sprung in die richtige Richtung?
Ja, also generell, das sind so 3 Kennzahlen, die ich mal nennen würde, die man so auf den ersten Blick sich anschauen kann, um schon eine gewisse Tendenz eben zu erkennen, wie das Ganze läuft. Und das wäre eben, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, diese Expected Goals, Tordifferenz, ja, die man hat. Da ist es so, umso positiver die ist, umso bessere Chancen hast du dir rausgespielt, umso mehr Chancenqualität hast du im Vergleich zum Gegner, was immer so die Basis ist für Stabilität über einen mittelfristigen und langfristigen Zeitraum. Ja, also das wäre so tatsächlich die wichtigste Kennzahl, ja, die ich auch selber mir immer anschaue bei Teams, ja, und gucke, okay, wie entwickelt sich das über mehrere Partien. Ja, das wäre die erste. Die zweite Kennzahl ist zweigeteilt, und das sind die Expected Goals pro Schuss, ja, also sowohl eigenem Torschuss als auch Torschuss des Gegners, weil es uns sagt, okay, schafft es die Eintracht, losgelöst von dem Resultat, ob es jetzt ein Tor wird oder nicht, zumindest mal in torgefährliche Räume zu kommen. Ja? Sprich, umso höher dieser Expected Goals Wert pro Schuss ist, in umso torgefährlichere Räume hast du deine Abschlüsse oder deine Torschüsse abgegeben. Ja, das ist so ein zweiter Parameter. Im Umkehrschluss kannst du es eben auch sagen, okay, defensiv, wo hat der Gegner seine Torschüsse abgegeben? Umso niedriger dieser Wert ist, in umso schlechteren Räumen hat der Gegner seine Torschüsse abgegeben, umso niedriger ist die Torwahrscheinlichkeit, gibt dir dann auch wieder Aufschluss, ja, wie gut deine Defensive ist, ohne dass du jetzt auf Zweikämpfe schauen musst, etc. pp. Ja. Das wäre so die nächste Kennzahl, und abschließend auf die Expected Points tatsächlich. Ja, also die zu erwartenden Punkte pro Partie. Das lohnt sich nicht, das nur über 1 oder 2 Partien zu machen, da ist es wenig aussagekräftig, aber wenn man es tatsächlich so auf 5, 6, 7, 8 Partien macht, dann bekommt es schon eine gewisse Aussagekraft, um zu schauen, performt die Mannschaft über oder unter, und gibt es eine Tendenz, weil es ist immer so, wir haben die Regression zur Mitte, was Leistungen angeht, sprich, du wirst dich irgendwann deinem Leistungsniveau annähern, sowohl im Positiven als auch im Negativen, dementsprechend das auch noch als Indikator, ja.
Zum Abschluss, das ist eine kleine Frage, mit der ich dich jetzt ein bisschen überfallen werde. Deine Firma sitzt ja in Elversberg. Die sind ja, wie wir wissen, in die Bundesliga aufgestiegen. Das ist ja nun kein besonders großer Verein. Er hat natürlich einen finanzkräftigen Sponsor im Hintergrund. Ist das die einzige Erklärung, Stichwort Geld? Oder was macht eigentlich den großen Unterschied aus zwischen Elversberg und Braunschweig im Moment?
Letztendlich das Scouting und die Analyse tatsächlich. Ich meine, du hast nicht umsonst mit Nils Ole Boog dort jemanden gehabt als Verantwortlichen im sportlichen Bereich, der jetzt zu Borussia Dortmund gewechselt ist, ja. Und das vom kleinen Elversberg letztendlich, ja. Da ist es eben so, die haben Spieler geliehen und die haben immer gesessen, ja, und, muss man sagen. Von daher, klar, die haben einen Mäzen hinten dran, einen Sponsor. Aber du kannst alles Geld der Welt haben, wenn du es am Ende falsch einsetzt.
Wolfsburg.
Dann bringt es dir auch einfach nichts. Dementsprechend, weiß ich. Ich kenne so ein bisschen auch die Strukturen dort. Da ist das Scouting und die Analyse das Herzstück des Vereins am Ende. Ja, und auch da ist es so, und das könnte man vielleicht jetzt mit Lars Kornetka auch angehen. Es gibt eine übergeordnete Spielphilosophie und Spielidee bei Elversberg. Sprich, du kannst den Trainer austauschen, haben wir gesehen. Die Mannschaft ist trotzdem erfolgreich geblieben. Du gibst Spieler ab, qualitativ sehr gute Spieler ab, holst neue, leihst die zum Teil auch nur und es funktioniert trotzdem. Ja, dementsprechend sind das so diese zwei Parameter. Gute Scouting-Analyse plus eine übergeordnete Spielphilosophie und Spielidee. Ja.
Das nehmen wir mal mit an dieser Stelle als letztes Schlusswort von dir. Das denn, ich bedanke mich ganz herzlich.
Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr interessante Einblicke, die wir jetzt ein bisschen nachdenken, auf die wir mal ein bisschen drauf rumkauen können. Letztes Wort von dir, Bauchgefühl, glaubst du, Braunschweig schafft es diesmal, die von den Fans so sehr herbeigesehnte ruhige Saison hinzubekommen?
Es ist natürlich sehr, 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 sehr früh, da jetzt ein Urteil zu fällen, ne? ohne neue Spieler.
Nur Bauchgefühl, kein Urteil.
Genau. Mein Bauchgefühl sagt mir, und das ist das, was ich auch über Lars Kornetka so in Erfahrung gebracht habe, dass da sehr, sehr vieles, sehr, sehr viel professioneller zugehen wird, wahrscheinlich um die Mannschaft. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man auf ihn hört, seine Ideen umsetzt, dass man dann ja vielleicht doch eine sorglosere Saison spielt als in dieser. Oder in den letzten Jahren. Ja,
spannend. Ja, wir müssen jetzt aufhören, sonst reden wir noch 8 Stunden, weil ich könnte noch 32 Anschlussfragen stellen. Ungefähr.
Ja, habe ich auch so meinen Wissenshunger ist jetzt zur Hälfte gestillt, aber wir haben schon deutlich überzogen, doppelt so lange wir es eigentlich mal vorhatten. Das dann nochmal ganz herzlichen Dank.
Ja.
Und wir laden dich gerne wieder ein, zu gegebener Zeit.
Ja, super interessant. Vielen Dank, dass du das mit uns durchgesprochen hast.
Sehr gerne. Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Tschüss. Ciao.